nicht mehr das Leben an die Arbeit anzupassen, sondern die Arbeit ans Leben.
Wenn ich mich heute über irgendwas informieren will, mittlerweile gebe ich das in ChatGPT ein und er fasst mir alles zusammen, was ich wissen möchte.
Aber es schützt uns nicht davor, dass wir eigenverantwortlich Grenzen für uns ziehen müssen. Weil Arbeit geht nie zu Ende. Und wir sind mit dem Leitsatz aufgewachsen, besonders meine Eltern, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so lebst du aber am Leben vorbei.
Ja, hallo, Jasmin.
Hi, Michelle.
Freut mich, dass wir wieder zusammensitzen hier gegenüber im Meetingraum.
In unserem Don Giovanni, ja, wo uns jeder beobachten kann, aber das ist jetzt egal.
Hier ist alles eine Glasfront. Wir können keine komischen Grimassen ziehen, ohne beobachtet zu werden. Ja, wir haben eigentlich vier spannende Themen. Alles dreht sich um die Veränderung oder der Wandel vom Arbeitsumfeld. Mhm. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
Naja, es war immer die Frage, was unsere Zuhörer natürlich interessiert und wo man sich so Gedanken macht, welche Themen interessieren sie einfach auch und was natürlich interessiert uns ja auch. Wir haben ja eigentlich die gleichen, ich sage jetzt mal, Interessen, da wir ja alle in diesem Bereich auch arbeiten und uns immer wieder damit auseinandersetzen müssen, um überhaupt mit dem Strom schwimmen zu können. Ich sage immer, man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Und ich würde gerne mit der Zeit gehen im Sinne von mitschwimmen, statt irgendwo in der Ecke zu verstauben.
Ich glaube, wir sind auch aufs Thema gekommen, weil wir drüber gesprochen haben, generell über die Firma, wo wir arbeiten, die Lohn und HR, weil wir doch eigentlich sehr zufrieden sind mit der Firma als Arbeitgeber, weil hier der Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin sehr geschätzt wird und viele Freiräume haben, aber das natürlich nicht überall so ist.
Obwohl es eigentlich so sein sollte.
Genau. Und wir uns dann gefragt haben, wie hat sich das eigentlich gewandelt? Und so sind wir dann eigentlich zu unseren Themen gekommen. Worüber wir jetzt eigentlich in der Folge sprechen wollten, ist einfach mal, wie hat sich das historisch gewandelt? So einen kurzen Überblick, obwohl wir ja beide eigentlich gar nicht und die Experten, historischen Experten in dem Bereich sind.
Als ich das Thema gesehen habe, was du ausgesucht hast, habe ich mir gedacht, oh Gott, muss ich jetzt mal in Geografie, hat man das, glaube ich, damals gemacht, muss ich jetzt meine alten Schulbücher wieder ausgraben. Aber ich denke, ein bisschen was ist noch hängen geblieben von damals. Und wir haben ja einige Kollegen, die schon etwas, sage ich jetzt mal, älter und erfahrener sind, die das beobachtet haben, was uns da sicher gute Einblicke geben können. Aber ich denke, dass sie allein in unserer Zeit, wenn wir überlegen, wie wir aufgewachsen sind, also ich war nur die Generation ohne Handy und Nokia mit Snake war so die Revolution. Und jetzt sitzen wir da mit in der Zeit nach Corona mit Teams-Besprechungen, die ganz normal geworden sind.
Ich wollte sagen, ich glaube, ja, seit Corona, also wir haben jetzt 2024, die letzten vier Jahre, haben wir, glaube ich, einen Wandel erlebt. So schnell konnte man gar nicht schauen. Und ich glaube, auch viel wichtiger ist jetzt nicht, dass wir Daten, Zahlen, Fakten dahin knallen, sondern einfach unsere persönliche Einschätzung.
Und wie es uns ergangen ist.
Ja, vielleicht fangen wir einfach so an. Jasmin, wie hat sich das gefühlt für dich alles verändert, das Arbeitsumfeld?
Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie, muss man jetzt dazu sagen. Also meine Großeltern waren klassische Bauern. Mein Papa hat dann die andere Richtung eingeschlagen, er ist Polizist, also Beamter geworden. Meine Mama ist Friseurin, ist dann eigentlich Tätigkeiten, wo man jetzt nicht immer im Büro sitzt. Ich meine, besonders meine Mama arbeitet mit ihren Händen. Das heißt, die körperliche Arbeit ist eigentlich ihr täglich Brot. Und bei meinem Papa ist es eigentlich so eine Mischung geworden. Früher war der Polizeidienst auch eher dieses Tätliche. Mittlerweile musst du überall einen Bericht schreiben und hast also diese Amtswege, wo ich einfach durch ihn auch bemerkt, dass sie in dem Bereich einfach viel verändert hat. Für mich war das relativ spannend, weil gerade zu meiner Zeit, wo ich jetzt in die Volksschule gegangen bin, so das, nur das Thema war, Lehre ist nicht mehr so viel wert, man sollte studieren. Und es war so dieser Weg, der mir vorgegeben worden ist. Und dann bin ich so diesen Weg eingeschlagen über Umwege dann, dass ich so die Handelsakademie dann gemacht habe. Und das Spannende war dann zu der Zeit, wo ich in der Hack war, hat es dann plötzlich geheißen, ja, auf einmal haben wir keine Lehrberufe mehr gehabt, gell, weil natürlich jeder so in die Richtung wollte. Und was mir persönlich aufgefallen ist, dass eigentlich generell so diese persönlichen Vorlieben eines Menschen total untergehen. Weil eigentlich haben wir uns ja durch Kreativität ausgezeichnet. Also so empfinde ich das. Dass wir Menschen ja Stärken und Schwächen haben. Und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Word einem in die Wiege gelegt wird. Mhm. Nur so als Beispiel. Das ist alles etwas, was wir uns erlernen müssen. Aber es gibt Dinge, wo wir wissen, wenn wir schon auf die Welt kommen, wo andere Kinder sind musikalisch, das entwickelt sich in den ersten Jahren eh, wo man sieht, die greifen eher zu den Musikinstrumenten, andere greifen zum Stift, andere gehen lieber in die Werkstatt, andere sind draußen in der Natur und beschäftigen sich damit, mit welchen Kräuter kann ich meinen Körper heilen. Das sind alles Dinge, die uns natürlich zur Verfügung gestellt worden sind. Und jetzt stehen wir auf einmal vor einer Berufswahl, wo es heißt, na ja, ich will ins Büro, weil da habe ich die angenehmsten Bedingungen, damit ich dann in die Natur gehen kann und mich damit beschäftigen kann, was eigentlich vorher Arbeit war, ist jetzt auf einmal Ausgleich geworden. Das ist etwas, was ich so beobachte, wo ich mir denke, die Lehre an sich hat noch viel mehr diese Kreativität des Menschen gefördert. Also das Handwerkliche in dem Sinne. Natürlich gibt es ja die Lehre in dieser Bürorichtung ja auch und in ganz vielen verschiedenen, verstehe mich nicht falsch, das darf es auf jeden Fall überall sein, finde ich. Aber ich denke, dass wir uns so in die Technologien einfach verloren haben, dass wir ganz vergessen, was eigentlich für uns wirklich wichtig ist.
Ja, es bietet halt einfach ganz viele neue Möglichkeiten. Also ich würde das jetzt auch gar nicht mal als schlecht darstellen. Ich sehe zum Beispiel, wenn ich jetzt so meine persönliche Meinung dazu habe, wie sich's verändert hat, ist die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Also wenn ich heute so drüber nachdenke, dieses klassische 9-to-5, du musst anwesend jeden Tag sein im Büro und deine Arbeit abarbeiten. Boah, ich weiß nicht, ob ich dann heute im Büro sitzen würde, weil dann würde ich lieber, weiß nicht, als Gärtnerin arbeiten oder irgendeine Lehre gemacht haben und auch nicht studieren. Aber so wie jetzt gerade der Trend ist mit dieses Work-Life-Balance, das Wort kennt man, Homeoffice, es geht in die Richtung, wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir sogar noch mehr wünsche und schneller, dass ich sagen kann, ich arbeite dann, wenn ich möchte. Man kennt es ja auch Vertrauensarbeitszeit, das ist natürlich nicht überall möglich. Wir haben hier auch Gleitzeitregelungen mit der Möglichkeit von 2 Homeoffice-Tagen, das passt auch alles. Ja, ich habe mich dann auch gefragt, wer hat das eigentlich damals so definiert? 40 Stunden die Woche arbeiten, 8 Stunden am Tag. Gut, es gibt Länder, da ist mehr, da ist weniger. Gell? Und dann schimpft man immer über diese neue Generation, die eigentlich am liebsten gar nichts mehr arbeiten will, was ja in dem Sinne auch nicht stimmt. Sie wollen einfach gesünder arbeiten. Und wo ich sage, ja, eigentlich haben sie recht. Warum ist das so? Wir haben ja auch letztens darüber gesprochen, dass ich glaube noch zu Omas Zeiten, gell, da gab es diese nicht in der Menge, diese Büroarbeiten. Und da konnte man dann, wenn dann ein Maurer das Haus aufstellen musste, du kannst da nicht einfach mal in der Früh 3 Stunden arbeiten und sagst, mach jetzt brauche ich mal 3 Stunden, mach ich mal was anderes, ich komme dann am Nachmittag wieder. Gell. Ja, ich glaube, so hat sich ganz viel verwandelt, aber so müsste eigentlich jetzt wieder ganz viel neu umgedacht werden.
Ich würde gerade sagen, weil deine Aspekte finde ich sehr gut. Wie du sagst, wir haben eigentlich große Fortschritte gemacht, was halt den persönlichen Vorlieben, was ein Mensch hat, wo er sich entfalten kann. Ich glaube, dass es in dem Sinne auch wieder spannend ist, was wie ich als Mensch, wie ich diese Arbeit, dass ich hingehe und sage, der klassische Maurer, ich mache jetzt meine Arbeit fertig, weil ich es gern mache, gehe am Abend heim und es ist für mich okay, dass ich zur gleichen Zeit anfange, meine Mittagspause mache und aufhöre. Oder ist man ein freiheitsliebender Mensch und sagt, okay, eigentlich arbeite ich gerne in diesen Bereichen, wie zum Beispiel jetzt im Marketing, wo ich da einfach mir viel entdecken kann und habe halt die Möglichkeit, mir die Zeit selbst so einzuteilen, wie ich es will. Und ich glaube, genau das ist so der Punkt, dieses nicht mehr das Leben an die Arbeit anzupassen, sondern die Arbeit ans Leben.
Richtig.
Weil es war ja immer so dieser, ist ja ein klassisches Klischee, ich habe einen Ortstermin und muss schon oft, oder wie es halt früher war, muss schon schauen, wie bringe ich den Ortstermin eigentlich runter, weil das einfach damals in den Arbeitszeiten nicht gern gesehen worden ist. Gell? Ich glaube auch, dass ganz viel, wir sind da keine Zeitzeugen, aber ich bekomme es auch von meinen Großeltern mit, dass halt in den Kriegszeiten ist es ganz viel um Kontrolle gegangen. Weil einfach alles, was der Staatsapparat nicht kontrollieren hat können, für sie nicht greifbar war und sie eigentlich nicht gesehen haben, welche Ressourcen sie haben. Und wenn ein Land zerrüttet ist, muss es wieder aufgebaut werden und das in kurzer Zeit, eigentlich so schnell wie möglich, dass einfach wieder eine gewisse Sicherheit für die Menschen in dem Land garantiert ist. Und ich denke, dass wir da einfach wahnsinnig viel mitgenommen haben. Also auch in die Generationen wird es jetzt noch weitergegeben, gewisse Denkweisen oder Ansichten, die wir einfach dadurch ein Überleben eigentlich bekommen haben, wo es dann auch in psychologischen Sinne schon in Richtung Traumata etc. geht, was einfach an andere Generationen weitergegeben wird und jetzt aber langsam mehr Bewusstsein dafür sich entfacht, was muss ich wirklich und was muss ich nicht und kann es mir nicht einfach mal gut gehen. Und das ist jetzt das, was wir im Arbeitsleben, glaube ich, auch merken, also ein Wandel in ganz vielen verschiedenen Bereichen, so wie du das auch gesagt hast. Und es hat sicher auch seine Vorteile. Ich meine, ich arbeite auch gerne im Büro. Verstehe mich nicht falsch, gell? Ich frage mich nur, wenn jetzt damals nicht, ich habe mit meinem Mann da auch drüber gesprochen, weil mein Cousin fängt gerade eine Lehre an. Und ich glaube, wenn jetzt meine Eltern nicht so in die Richtung gedrängt worden sind, studieren und es ist jetzt so die neue Zukunft, verdient man besser, was man jetzt erkannt hat. Ich glaube, ich habe mich damals klassisch für die Lehre entschieden. Weil ich einfach eher so dieser frei lebende Typ war. Also ich war ganz früh schon selbstständig und ich habe gerne mit, also ich bin sehr kreativ. Und eigentlich wäre die Lehre da eher sogar das gewesen, was mir meine Fertigkeiten untermalt hätte und mir Möglichkeiten geboten hätte, statt jetzt, sag ich jetzt mal, einen klassischen Schulweg zu gehen. Aber da kommt es auch wieder darauf an, wie ist man geprägt, gell? Und was bekommt man eben mit und wie frei ist schon der Gedanke von gewissen Zwängen. Und das, denke ich, das merken wir jetzt richtig, dass die junge Generation, die du angesprochen hast, dieses gesündere Arbeiten, dass diese auch sagen, ja, ich will mich eigentlich nicht mehr in irgendwas reinzwingen lassen. Sie sehen es an der älteren Generation, ich weiß, viele hören das nicht gern, aber wie viele sind denn wirklich gesund? Also gesund im Sinne von, ihnen geht's gut, sei es jetzt körperlich oder auch psychisch, weil ganz viele haben psychische Probleme, besonders in dem Alter. Sie benennen es nur nicht und schauen weg. Der Mensch ist so ein Typ, ich vergleiche das immer gerne mit einem Post-it, da steht ein Begriff drauf, das heißt, die Michelle sitzt da und dann steht das Post-it drauf, intelligent. Und dann speichern sie das ab. Und das Gleiche ist es mit der psychischen Krankheit. Sobald jetzt zum Beispiel jemand, ich sage jetzt mal, Angststörung hat, das heißt, er fürchtet sie eigentlich vor allem, er fährt nicht auf Urlaub, weil es könnte ja sein, dass er Flugzeug abstürzt. Oder, das mache ich jetzt nicht, weil das macht mir keinen Spaß. Dann steht da dieses Post-it dann noch nicht drauf. Das ist halt einfach so. Aber sobald man sich damit beschäftigt, dann braucht der Mensch Post-it, Angststörung, ah, okay, und dann fängt er damit was an. Mhm. Und das machen die Menschen halt in der Zeit nicht. Und die jüngere Generation macht es aber. Sie beobachtet mehr. Sie hat auch die Zeit, sich zu entfalten. Und das passiert in der Arbeitswelt.
Mhm. Spannend. Spannende Einführung jetzt auf das ganze Thema. Ich bin Jahrgang 1993. Was bist du für ein Jahrgang?
98.
98, ja. Also zu meiner Zeit, ich habe diese Einführung von Handy, Smartphone, Haut damit erlebt. Das war genau meine Schulzeit. Mhm. Ich kann mich noch dran erinnern, es war in Deutschland, in der 5., 6. Klasse, mein Schulkamerad kam mit dem ersten iPhone daher und hat, glaube ich, das war dann so mit der Erste, der uns demonstriert hat, wie man bei einer Prüfung schummeln kann, weil er ins Internet gegangen ist. Und, ja, und also dieses Internet-Button war früher, Achtung, dein Handy explodiert gleich.
Das wollte ich genau sagen. Ich weiß das doch, meine Eltern haben so ein, das ist eher so ein Nokia damals für die Schule, was, wenn was ist. Und ich komme heim, dass ich anrufen konnte, aber immer so, drück ja nicht auf den Internet-Button.
Gut, wir alle, unser Jahrgang, Sie wissen genau, wovon wir sprechen. Jedenfalls, und von da an, bam, dann hat es nicht lange gedauert, bis dann eigentlich jeder schon fast ein Smartphone in der Klasse hatte. Somit dann auch irgendwann Internet. Und auch bei mir war das noch so, dass es immer hieß, wenn du was werden willst, musst du studieren gehen. Mein ganz klassischer Schullaufweg war Schule, Abitur, Studium und dann arbeiten. Und ich glaube, ich habe bis zum Studium nicht einmal darüber nachgedacht oder daran gezweifelt, dass das ein falscher Weg sein könnte, weil auch meine Freunde, auch in meinem Sportverein, jeder diesen Weg gegangen ist des Studiums und das waren für mich auch Vorbilder und das wollte ich auch erreichen. Und erst jetzt eigentlich, und was ich eigentlich sagen will, was man vielleicht auch bedenken müsste, was wir tagtäglich voll bombardiert werden mit Informationen, was wir heute verarbeiten, weil wir das Internet haben, weil wir über Social Media die ganze Zeit voll gespammt werden mit Informationen, das war ja früher nicht so. Mhm. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wie leicht ist es heute, sich über Dinge zu informieren und auch gefühlt weiß ich gar nicht mehr, ob mir das Studium für meine eigene Entwicklung sicher, das stelle ich gar nicht in Frage, aber einfach für die fachliche Kompetenz, ob ich das jemals gebraucht hätte, weil ich mir jetzt schon oft drüber nachgedacht hätte, hey, vielleicht hätte ich doch viel lieber eine Lehre gemacht. Wenn ich mich heute über irgendwas informieren will, mittlerweile gebe ich das in ChatGPT ein und der fasst mir alles zusammen, was ich wissen möchte.
Und das ist auch so ein Thema, weil du das gerade gesagt hast, ich nenne es jetzt schon Reizüberflutung, weil der Mensch tut sich wahnsinnig viel an. Es ist ja nicht nur so, dass wir in die Arbeit gehen. Wir sprechen jetzt natürlich von der Büroarbeit. Kann man schalten den Computer ein. Oder auch gerade nebenbei weil ich auf das gern hinkommen möchte, habe ich jetzt gerade nebenbei im Podcast, ich unterhalte mit dir und führe das Gespräch weiter. Da habe ich mich informiert, wer das letzte Universalgenie war. Das
Multitasking.
Heißt, ja. Das heißt, der letzte Mensch, der eigentlich das breiteste Allgemeinwissen hat, also sich in jedem Bereich ausgekannt hat, sei es Physik, Chemie, Historie, es ist eigentlich egal, es war Leibniz. Und das war eine Zeit, da haben die alles nur mit Hand und so weiter schreiben müssen. Und da hat der Mensch nach draußen gehen müssen, sich mit Menschen treffen und vernetzen müssen, er hat viel reisen müssen, er hat in der Natur gehen müssen, um sich dieses Wissen aufzubauen. Und dann war er dieses Universalgenie nicht mit 20, sondern mit, ja, so alt, wie man halt irgendwann geworden ist, gell? Mhm. Und dann ist man eigentlich als Universalgenie bezeichnet worden, weil man erst am Ende des Lebens gesehen hat, wie viel Wissen, dass er sich eigentlich in der Zeit aufgebaut hat. Und jetzt nennen wir das ist Universalgenie dieser Zeit. Das ist KI. Und das ist genau dieser Wandel, der passiert ist. Wir verlieren uns in diesem ganzen Wissen. Weil wir sind in der IT. Und da bemerkt man es recht gut. Sag mal, ich will zu unserer Lohnverrechnung was wissen. Da gibt's nicht einen Ansprechpartner, der mir alles sagen kann. Ich muss eigentlich mir ein Team zusammenstellen mit verschiedensten Experten, die mir nur ein Softwareprodukt richtig gut in die Tiefe erklären können, gell? Weil sich jeder auf einen gewissen Bereich spezialisiert hat. Das heißt, alle Themen gehen schon so in die Tiefe, dass eigentlich kein Mensch mehr gibt, der über alles Bescheid weiß, was ja auch wieder positive Aspekte hat, weil ich ein Miteinander brauche, um gemeinsam ein Projekt zu erarbeiten. Aber so hat sich das eigentlich verändert. Davor war das noch, wie soll ich sagen, davor war das noch etwas, wo man viel mehr selber gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass man sich viel mehr auf andere verlässt. Und es hat alles jeweils seine positiven und negativen Aspekte. Aber für die Arbeitswelt ist es wahnsinnig anstrengend. Ich meine, ich bin ja die, was so viele Anrufe ja auch führt. Und ich habe in der Kaltakquise gestartet. Und da geht's nach diesen Schlagzahlen. Du sollst, sagen wir, 100 Anrufe tätigen. In dem Sinne ist es egal, ob jetzt wer dran geht oder nicht. Es geht darum, dass du 100 Mal eine Telefonnummer wählst. So, natürlich hat's dann also Regeln gegeben, wenn du ein Gespräch gehabt hast, dann, sagen wir, es hat 5 gute Telefonate, muss es geben, hab gerade mit meinem ehemaligen Chef wieder drüber geredet, dann sind diese 100 Anrufe, diese Schlagzahl eigentlich, sind ausgehebelt worden, weil ich habe 5 Gespräche gehabt. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen Tag und es sind Menschen, also wir telefonieren ja miteinander zum Beispiel. Und jetzt sitzt der direkt vor dir. Und dann kommt gleich der Nächste und wieder der Nächste und wieder der Nächste und wieder der Nächste. Also 5 hintereinander, sagen wir mal so. Und jetzt sollst du dich auf den konzentrieren, du sollst dich auf den einlassen. Du brauchst schon haben wir ja eh drüber gesprochen, man baut eine Verbindung mit dem Menschen auf. Wir sind ja keine Roboter, das passiert automatisch. Man spürt ja sofort, bin ich mit dem auf einer Wellenlänge oder nicht. Und das leiste ich jetzt jeden Tag aber, gell, dass ich mit so vielen Menschen zu tun habe und das in kürzester Zeit und es wird immer mehr verlangt und das ist das, was für uns anstrengend ist. Dass man so fühlt, dass das so unsichtbar ist und nicht, und doch aber auf eine gewisse Art und Weise mit uns was macht und mit dem können wir nicht so ganz umgehen. Und das hat die Arbeitswelt schon sehr verändert, weil dieses Burnout oder diese Dinge, die da mit dazugekommen sind, es sind ja auch wieder nur diese Post-it-Bezeichnungen. Früher war halt jemand erschöpft und hat nichts geschafft, heutzutage heißt es Burnout, ist ja eh okay. Aber das war früher vielleicht etwas anders, weil eben, wie du sagst, der Maurer geht da hin, macht sein Haus fertig und geht wieder heim. Und es war halt damals so, naja, es hat kein Telefon gegeben. Wenn halt dann das Material nicht da war, dann hat er zurück zur Firma fahren müssen und hat das wieder geholt und hat dann weitergemacht. Und jetzt muss sofort immer jeder erreichbar sein und sofort eine Lösung beisammen haben und das hat viel mit Druck zu tun.
Ich habe mich letztens dabei erwischt, wie ich an einem schönen Sommerabend im Garten lieg und habe mir gedacht, so, jetzt packe ich mal wieder ein Buch aus, wo so ein bisschen über persönliche Selbstentwicklung geht. Das heißt ja immer, man soll vielleicht nur einen kleinen Teil lesen und das aber verinnerlichen und umsetzen. Jetzt habe ich das Buch gelesen, da standen dann Hausnummer eine Handvoll Tipps drin und ich hatte irgendwie diesen Stress, okay, wann setze ich das um? In dem Moment ist mir wieder eingefallen, ah ja, das letzte Mal habe ich auf Social Media irgendwas gesehen, was ich auch umsetzen möchte, weil man möchte immer dazulernen. Dann habe ich das in der Arbeit habe ich irgendwas gelesen und so kamen in diesem Tag ganz viele Dinge, wo ich mir gedacht habe, ah ja, das ist eine gute Idee, das muss ich umsetzen, das will ich umsetzen, das möchte ich verbessern. Und dann im Endeffekt aber einen Vollstress verspürt habe, weil ich gar nicht mehr wusste, wo ich anfangen sollte, wie soll ich das umsetzen, wann soll ich das umsetzen. Und im Endeffekt setzt man dann doch nichts um. Und das meinte ich auch mit, an einem Tag wird man so voll bombardiert, dass man eigentlich schon gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist.
Ich glaube, dass das ein sehr spannendes Thema für sehr viele ist. Weil wie du sagst, also ich würde gerne auf dieses Schlagwort, weil es halt jeder kennt, dieses Burnout zurückzusprechen kommen, weil das etwas ist, was eigentlich, es ist ja ein Erschöpfungssyndrom, wenn man es so übersetzt. Da steht aber viel mehr dahinter, aber ich glaube, da könnte man eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Wenn ein Mensch erschöpft ist, dann ist es einfach, dass er viele Dinge mit sich herumträgt, die er nicht abgeschlossen hat. Und was wir auch auf jeden Fall verlernt haben, ist, dieses Grenzen zu ziehen. Weil wie oft sitzen wir in der Arbeit und eben will man nicht, ich will mir echt nicht vorstellen, wie es die Support-Mitarbeiter geht. Da ist Telefon, da ist eine Mail von dem Kunden und jeder stuft sein Belangen, das er hat, mit Priorität Katastrophe ein. Da muss ich zuerst hinsetzen, da muss schauen, okay, welche hat jetzt wirklich die höchste Priorität, da muss dem einen sagen, es dauert länger, muss dem anderen sagen, ich kümmere mich drum. Es ist so viel Kopfarbeit da dabei, das einzuordnen und selber zum Schauen und das hat aber viel mit Grenzen ziehen zu tun, nämlich zum Sagen, zu dem sage ich Nein und zu dem sage ich Ja. Und das haben wir generell verlernt. Wir sind, also entweder es ist so diese Ja-Sage- oder Nein-Sage-Mentalität oft entstanden. Wobei bei den meisten so das Ja ist, besonders in der Arbeitswelt. Durch diese Smartphones, die ja dazugekommen sind, sind wir immer erreichbar. Das heißt, eine Grenze zwischen Arbeit und Beruf, Arbeit und Privat im Umfeld ist eigentlich nur dann vorhanden, wenn wir sie selber ziehen. Weil ansonsten, Leute, jetzt Telefon, du bist erreichbar. Du kannst mit dem Kunden reden, wenn du es möchtest. Und das ist das, was wir ein bisschen verschlafen haben. Wir bezeichnen uns immer als so innovativ und das ist auch okay und wir haben da sicher viel geleistet, aber wir haben uns als Mensch total vergessen. Dass wir einfach vergessen, wie gehe ich denn eigentlich mit diesen neuen Umständen um. Ich glaube, dass deswegen dieses Arbeitsumfeld auch so spannend wird, weil jeder so, oh, ich muss das noch erledigen und das und ich habe so einen Stress und das kommt auch noch und oh Gott, das könnte ich auch noch machen. Und wir gehen immer so diese 100%, weil wir dann auch noch auf Anerkennung getrimmt sind und natürlich bekommt der Mitarbeiter vielleicht viel leistet ja auch Anerkennung, dann stehe ich da in meinem eigens gemachten Strudel aus Stress und Unzufriedenheit und verstehe nicht, woher das kommt. Weil wir nie gelernt haben, eigentlich persönliche Grenzen zu ziehen und wir schauen auch nicht hin, wann ist es mir eigentlich zu viel? Wie viele Leute gibt's, die arbeiten und eigentlich schon jeden Tag Bauchschmerzen haben und sie ignorieren's? Weil, tut halt mal was weh. Die meisten fällt gar nicht auf, dass es jeden Tag so ist. Oder man plötzlich wird man öfter krank. Oder sind so Anzahl, vor allem im Urlaub immer krank wird, ist es meistens schon so. Kurz mal zu überlegen.
Gerade zur Urlaubszeit eigentlich haben wir das auch bei uns mitbekommen.
Genau, und da geht es dann gar nicht darum, was der Arbeitgeber bietet, weil natürlich kann der auch schauen, wie kann ich meine Mitarbeiter entlasten und Anerkennung ist wichtig und so weiter. Aber es schützt uns nicht davor, dass wir eigenverantwortlich Grenzen für uns ziehen müssen, weil Arbeit geht nie zu Ende. Und wir sind mit dem Leitsatz aufgewachsen, besonders meine Eltern, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und so lebst du aber am Leben vorbei.
Wir haben aber gerade zurzeit die beste Chance, wenn es uns auf der Arbeit oder wo wir gerade sind, uns nicht gut geht, dass wir eigentlich uns in jeder Zeit einen neuen Job suchen könnten. Wie gesagt, das heißt nicht, das gilt jetzt nicht für jeden. Ich spreche jetzt mal für die breite Masse vielleicht oder für die Büroarbeiter. Aber es ist so eine, durch die ganzen Technologien, wieder dieser Vorteil durch Remote-Arbeit, dass ich sagen kann, okay, hier geht's mir nicht gut. Man muss natürlich auf sich selbst hören, wie du sagst, oder das Lernen wieder auf sich selbst zu hören. Geht's mir hier gut? Geht's mir nicht gut? Muss ich was ändern? Dass ich dann sage, okay, ich suche nach einem neuen Job. Und na, wenn die Firma nicht vielleicht in meinem näheren Umkreis sitzt, dass ich dann halt von daheim arbeiten kann. Und ich glaube, jetzt kommen auch, ich benenne es jetzt mal, schlechte Unternehmen mit einer Unternehmensphilosophie, die vielleicht nicht mehr so geht, ein Bedrängnis, dass die auch was ändern müssen. Dass mittlerweile Mitarbeiter, gute Mitarbeiter am längeren Hebel sitzen und sich die Firmen aussuchen können. Da sind wir wieder bei dem Bewerbermanagement, worüber wir ja schon mal gesprochen haben, dass jetzt Unternehmen nicht mehr diesen Luxus haben, die Masse an Bewerbungen auf dem Schreibtisch liegen zu haben, sondern dass Unternehmen jetzt selbst aktiv werden müssen und potenzielle Mitarbeiter abzuwerben. Ich glaube, da ist man auch nur erfolgreich, wenn man auch dann irgendwas bieten kann.
Ich glaube, eher wie du sagst, das ist ein extremer Wandel für ganz viele und das finde ich recht gut, dass es auch so passiert. Weil diese, sage ich jetzt mal, Käfige, die ja da geschaffen werden, die funktionieren bei Menschen, die, wie soll ich sagen, es sollte da nicht um Abwertung oder Aufwertung gehen, gell? Es sollte einfach nur um das gehen. Es hat ganz viel damit zu tun, einfach was man erlernt bekommt und wie man aufwächst. Und da kann keiner was dafür, gell? Wir haben alle schon mal Dinge erlebt, die uns sehr schwer fallen. Und das sind die Dinge, die uns eigentlich prägen und wo wir oft meistens Entscheidungen danach treffen. Und wenn man es nicht anders gewohnt ist, dass man immer sozusagen eigentlich, nachdem, naja, nichts gesagt ist, gelobt genug, gell, wenn wir nach dem leben, dann werden wir vielleicht auch Unternehmen suchen, wo es so ist, weil ich ja gar nicht auf die Idee komme, dass es ja andere Unternehmen geben könnte. Und auch wenn sie es sehen, habe ich schon öfter erlebt, wann sehr liebe Leute, die eigentlich totales Potenzial hätten, aber die sagen, na, oh Gott, bei der LHR kann ich mich nicht bewerben, das ist meine Nummer zu groß. Und es ist so dieses Persönliche, sich einfach anzuschauen, was passt zu mir und was passt zu mir nicht. Und deswegen ist es auch wieder so ein schwieriges Thema. Ich denke, dass die Unternehmen total umstellen müssten, um auch viele in dem Prozess zu unterstützen und uns selber auch wieder weiterzuhelfen, bessere Arbeit dann zu leisten. Und freier zu werden von gewissen Dingen. Also der Arbeitgeber ist nicht nur jetzt, sag jetzt mal, einfach ein Arbeitgeber, sondern hat eigentlich wahnsinnig viel Einfluss auf seine Mitarbeiter. Arbeitgeber können wahnsinnig viel Gutes tun. Das merken wir bei uns ja auch. Und das finde ich im Arbeitsmarkt sehr gut, dass es so ist, dass man aufgefangen wird und dass man das Gefühl hat, man kann sich auch da entfalten, man kann seine Kreativität darin einfließen lassen. Es erfüllt einen auf eine gewisse Art und Weise. Es hat ganz viel mit Lebenssinnfragen auch zu tun. Auch wieder ein eigenes Thema. Aber prinzipiell geht es da auch darum, dass ein Unternehmen, was sich von Grund auf ändert, da muss ich gerade an den Bodo Jansen denken, wenn man sich den mal anschaut, wie er angefangen hat, die Feedbacks, die er eingeholt hat und was dann
Wer ist das?
ist ein Geschäftsführer von einer Hotelkette und hatte das Unternehmen übernommen und hat dann gemerkt, irgendwie ist die Fluktuation relativ hoch und hat dann Umfragen gestartet und langjährige Mitarbeiter wären dann unter seiner Führung gegangen. Und das hat ihn dann so erschüttert, dass er sich erstmal mit dem Thema Führen, das neue Führen eigentlich auseinandergesetzt hat. Ist jetzt auch Autor, macht da Kurse drüber und erzählt da in verschiedensten Podcast-Interviews auch, wie sich das eigentlich ausgewirkt hat aufs Unternehmen. Die Fluktuation ist ganz gering. Also die Mitarbeiter fühlen sich wirklich wohl, erkennt da jeden oder viele sehr gut und persönlich über lange Zeit. Und er hat das so ein bisschen revolutioniert und finde ich, ist so genau der, wo man sieht, wie die Mitarbeiter sich zuerst gefühlt haben und dann, wie er sich als Arbeitgeber verändert hat und wie sie mit ihm aufgeblüht sind.
Mhm.
Und auf einmal wird das ein Miteinander. Und dann ist es ein gemeinsames Projekt, weil es den Mitarbeitern gut geht und weil ihnen da was, bei ihnen am Unternehmen auch was am Herzen liegt, weil sie da einfach geschätzt werden. Und er hat sich davor schon geschätzt, aber was ist der Unterschied gewesen? Er hat sich aber wirklich damit auseinandergesetzt. Und Führung hat ganz viel mit sich selbst zu tun. Wenn ich mich selber nicht kenne und eigentlich nicht weiß, wer ich bin und wie ich mit Stärken und Schwächen umgehe, dann weiß ich nicht, wie ich wen anderen damit begleiten soll. Ganz viele Führungskräfte werden auf dieses Management geschickt aufgrund ihrer Qualitäten der Arbeit. Und das ist auch vollkommen legitim. Und das braucht's auch. Aber wenn ich dann nicht emotionale Intelligenz habe, Menschen wirklich zu führen, dann wird dieses Team bröckeln und ich verliere ganz viele Mitarbeiter. Einfach weil eine Ansicht in Stein gemeißelt ist und wo viele Menschen sind, gibt es viele Ansichten und es muss einfach einen Führer geben, der diese vereint. Und das ist ein Arbeitgeber, der viel Gutes tun kann, was in der Arbeitswelt jetzt langsam beginnt sich zu ändern und wo Menschen sagen, okay, da liegt einfach viel an mir als Arbeitgeber, dass ich Mitarbeiter binden und sie entfalten lassen kann. Und da passiert ganz viel auf zwischenmenschlicher Ebene. Es hat ganz viel mit Wertschätzung und Dankbarkeit auch zu tun, mit Respekt und auch ganz viel Werten.
Gut, die Unternehmen, oder Führungspositionen, die sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen, sage ich mal, haben dann die andere Lösung, dass sie einfach ihre Arbeitsplätze in Niedriglohnländer verlagern.
Mhm.
Ja, das ist die andere Seite der Medaille.
Genau.
Also die Auswirkungen der ganzen Globalisierung hat Vor- und Nachteile für Unternehmer und Arbeitnehmer, bringt natürlich auch kulturelle Diversitäten.
Ja, sehen wir eben im Büro auch bei uns. Viele unterschiedliche Nationalitäten, viele unterschiedliche Menschen aus verschiedenen Bereichen. Das ist eigentlich eine große Bereicherung. Also auch da, wie du sagst, es gibt immer Kehrseite der Medaille, diese schönen Seiten und nicht so schönen Seiten.
Mhm.
Ich glaube, das ist immer, es wird immer diese, und das ist leider eine Menschsache, also eine große Einstellungssache, wie wir jemanden ausbeuten oder wie wir auf jemanden zugehen. Ich werde immer, je mehr, dass ich mich in der Welt umschaue, werde ich Menschen finden, die für, sage ich jetzt mal, 2 Euro die Stunde arbeiten, weil sie einfach nichts haben und das schon mehr ist wie nichts und sie so wenigstens irgendwie vielleicht das Brot kaufen können, was sie am Abend brauchen. Einer, der was aber einen gewissen Wert hat und sagt, nur, ich brauche diese 2 Euro nicht. Ich habe mir das schon so weit erarbeitet, dass ich mich von dir nicht so behandeln lasse, der wird da eine Grenze ziehen. Und da passiert ein ganz großer Sprung, besonders in den letzten Jahren ist mir das aufgefallen, wir merken es ja jetzt auch, wie du sagst, ich glaube, dass diese Corona-Pandemie einfach ein ganz einschneidendes Erlebnis für uns alle war, weil nicht nur eine Spaltung in der Gesellschaft passiert ist,
weltweit,
genau, sondern eine Spaltung auch wieder, also eine Extreme vorangetrieben hat, dieses die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und die Mittelschicht wird immer rarer. Weil entweder ich mache jetzt durch das viel mehr Gewinn oder ich gehöre zu denen, wo plötzlich die Strompreise so hoch sind und die aber normales Angestelltenverhältnis und die Lohnerhöhungen kommen nicht mit. Und es passiert ja auch, dass wenn jetzt, sage ich, wir noch mehr Lohnerhöhung haben, dass wir irgendwann einen totalen Wandel erleben müssen, sage ich jetzt mal in Richtung Wirtschaftskrise. Weil ja, wenn ich mehr verdiene, habe ich zwar mehr Konsum, aber ich muss ja dann auch wieder die Preise anpassen von meinen Produkten, die ich verkaufe.
Thema Kapitalisierung.
Ja, genau. Und das ist ein Teufelskreis. Und die Menschen verstehen das oft auch nicht, wenn sie natürlich mehr fordern, dass das irgendwo ja auch wieder reingeholt werden muss, dass der Lohn bezahlt werden kann. Also wir haben uns da irgendwie schon so hochgeschaukelt, dass wir vorkommen, dass es gar nicht so eine einfache Lösung gibt für alle. Es gibt irgendwie so die Gutverdiener, die halt alles richtig gemacht haben, so in den Augen. Und die können sich ihr Haus leisten, es wird, und die anderen, naja, die bleiben ein bisschen auf der Strecke, weil sie irgendwie nicht mehr verlangen können oder wollen oder nicht bekommen, oder es ist alles so schwammig geworden.
Du hast schon was ganz Spannendes kurz erwähnt, es hängt viel oft auch von der Persönlichkeit ab.
Mhm.
Ich freue mich dann auch schon in der nächsten Episode, wo wir dann ein bisschen tiefer auf diese Generation eingehen, von den verschiedensten Generationen, von denen man spricht. Und da haben wir dann auch aus unserer Firma einen sehr geschätzten Kollegen zum Gespräch eingeladen, der dann auch ein bisschen aus seiner Sicht erzählt, weil er eine andere Generation ist.
Mhm.
Und ich glaube, er wird auch ein bisschen diese Unterscheidung kritisieren und auf die Persönlichkeiten eingehen. Und da bin ich schon ganz gespannt. Ja, möchtest du noch irgendwas Abschließendes sagen?
Nein.
Nein, es wurde schon alles gesagt.
Gesagt, glaube ich, ist Nein. nie immer alles geworden.
Ich glaube einfach, dass wir ein bisschen ein paar Dinge zum als Denkanstoß jetzt gegeben haben. Mhm. Da gibt es weit andere Experten, die was dazu sagen können. Aber genau. Es ist so ein bisschen aus unserer Sicht, wie wir das mitbekommen und fühlen.
Mhm.
Und jeder hat seine berechtigte Meinung.
Mhm. Abschließend zu sagen, ist glaube ich wirklich, dass man einfach gemerkt hat in der Folge, wie tiefgehend Arbeit eigentlich ist, wie viel davon abhängt, wie viel Mensch davon abhängt, wie viel eigene Erfahrungen, Empfindungen, wie viel Entscheidungsfreiheiten oder auch nicht, dass man hat. Je nach Situation ganz unterschiedlich, für andere ist es extrem leicht und ist für andere eine Riesenherausforderung. Ich denke, dass wir das einfach mal so schließen, dass jeder sich so selber die Gedanken drüber machen kann. Und ja, vielleicht ergibt sich aber wieder mal eine Podcast-Folge zu einem speziellen Thema.
Ganz bestimmt. Wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge unterhalten wir uns dann über die Generation im Arbeitsumfeld. Wie hat sich das gewandelt mit unserem geliebten Mitarbeiter Gerhard, der schon aber ein bisschen älter ist, aber immer noch gut und jung ausschaut. Und ja, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir darüber gequatscht haben und freue mich schon auf unser nächstes Gespräch.
Geht mir genauso. Vielen Dank.